Fragen des Anthropozän, Nummer 10, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. In der Beschäftigung mit Klimaschutz und Energiewende fällt immer wieder das Schlagwort Nachhaltigkeit. Dabei fällt natürlich auf, dass der Begriff nicht nur in diesem Kontext verwendet wird.
Und vor allen Dingen fällt eben auch auf, dass er wirklich als Modebegriff der Gegenwart fungiert, um das ein bisschen spitz zu sagen. Wir glauben, wir wüssten, was wir sagen, wenn wir Nachhaltigkeit benutzen. Aber wenn man sich nur vorstellt, eine durchaus sehr informierte Diskussion noch vor 30 Jahren, die würde mit diesem Begriff gar nichts anfangen können. Er wäre einfach nicht da gewesen. Die ganzen großen, guten Naturphilosophen, die wir hatten, die auch gesellschaftlich unglaublich wirksam geworden sind, wie Hans Jonas oder Georg Picht, auch Günther Anders mit seiner Gesellschaftskritik, die kennen alle diesen Begriff Nachhaltigkeit noch nicht, obwohl sie ja durchaus bis in die 70er, 80er, 90er Jahre hinein gewirkt haben. Und umgekehrt ist der Begriff Nachhaltigkeit auch etwas, was im deutschen Sprachgebrauch noch völlig anders war früher. Es gibt ältere Verwendungen. Es gibt den Begriff zum Beispiel schon bei Luther in einer Version wie zum Beispiel sich nach Christus halten. Also Nachhaltigkeit ist das Vorbild des Herrn nachzuahmen und das beständig, also christusartig zu leben. Oder im 18. Jahrhundert ganz gängig seinem Tagewerk mit Nachhaltigkeit nachgehen. Also es sind einfach Menschen, die beständig und gleichmäßig ausdauernd bei der Arbeit sind. Das heißt, im älteren Sprachgebrauch haben wir eine relativ, sagen wir mal, andere Verwendung des Begriffs und vor allen Dingen eine, die das Wort zumeist wirklich auf das Subjekt bezieht und nicht auf das Objekt und die diese Subjektseite, also wie nachhaltig seinem Tagewerk nachgehen, dann auch mit einer gewissen Willensaktivität unterlegt. Das muss ich ja tun, so ausdauernd dranbleiben. Und da merkt man doch sofort, dass wir in völlig anderem Sprachraum sind als heute.
In der Gegenwart sagen wir ja, etwas ist nachhaltig.
Genau, heute denken wir Nachhaltigkeit nicht vom Subjekt, sondern vor allem vom Objekt her. Eine Herstellung, ein Prozess, ein Produkt oder dergleichen, das ist nachhaltig. Und im Regelfall meinen wir zunächst mal, dass es die Ressourcen der Erde schont, verträglich ist, eine lange Lebensdauer hat und vielleicht noch allgemeiner bei möglichst geringem Aufwand möglichst viel dabei herauskommt.
Zu was führt diese begriffliche Veränderung?
Ja, sie führt dazu, dass wie häufig, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch wie bei Verantwortung oder dergleichen, dass der Begriff in sich eine hohe Komplexität und das heißt eben auch eine relativ hohe Unklarheit bekommt. Das ist ja ein Begriff Nachhaltigkeit, der ist sehr voraussetzungsreich. Also Sie können zum Beispiel sehr einfach erstmal fragen, ähnlich wie bei der Verantwortung, was ist denn der Maßstab von Nachhaltigkeit? Wenn wir einen ökologischen Maßstab anlegen, dann können wir ein nachhaltiges Konzert als kulturelles Ereignis damit überhaupt nicht beschreiben. Umgekehrt sagen wir aber im Sprachgebrauch durchaus, ein Konzerterlebnis hat nachhaltig auf uns gewirkt. Eine ähnliche Problematik für einen ökonomischen Maßstab. Wenn wir da sagen, etwas ist ökonomisch nachhaltig, dann muss es auch nicht kulturell, schon gar nicht ökologisch oder dergleichen nachhaltig sein. Wenn wir sagen nachhaltige Bildung, was meinen wir damit? Heißt es, eine nachhaltige Bildung ist eine solche, die möglichst wenig Kosten verursacht? Das ist ja wahrscheinlich kaum gemeint, sondern eher eine, dass ein Mensch ein Leben lang durch diese Bildung in die Lage kommt, sich selbst weiterzuentwickeln, von den erworbenen Fähigkeiten guten Gebrauch zu machen, dass er mündig wird und dergleichen. Also das wäre ein ganz anderes Verständnis wiederum von Nachhaltigkeit. Und man könnte mit einer gewissen Boshaftigkeit hinzufügen, dass unter diesem Gesichtspunkt durchaus viele der gegenwärtigen Studiengänge nicht nachhaltig sind.
Bedeutet nachhaltige Bildung dann oder formuliert nachhaltige Bildung dann auch den Anspruch von lebenslangem Lernen?
Ja, eben auf alle Fälle. Also während ich das, wenn ich das unter einem ökonomischen Maßstab denke, einfach nur gucke, sag mal, wie billig kann ich das einrichten, dass Bildung geschieht, frage ich bei nachhaltiger Bildung jetzt ja wirklich danach, ganz im Sinne dieses Begriffes, dass das dauerhaft wirkt. Wie lege ich denn jetzt menschliche Fähigkeiten an, die so sind, dass dann der Mensch später selber was damit machen kann, dass das bleibt, dass er damit umgehen kann und dergleichen. Das heißt, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wird diese Maßstabsfrage enorm relevant. Das ist wirklich ein Knackpunkt von Nachhaltigkeitsdiskussionen. Wenn wir nur annähernd so viel Gewicht auf nachhaltige Bildung legen würden, wie auf nachhaltige Finanzkonzepte an Hochschulen, dann wären wir vielleicht schon ganz woanders. Es bedeutet aber eben auch, dass man selbst als Mensch Nachhaltigkeit kultivieren muss. Also in jedem dieser Maßstäbe muss ich ja dann auch wieder mit mir umgehen, sagen, bin ich denn ökologisch nachhaltig? Dass wir so etwas wie einen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck haben, das ist ja sehr, 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 sehr neu unter einer etwas längeren Perspektive von Zeit. Ja, das, wir könnten sagen, das gibt es ungefähr als Reaktion darauf, dass es Billigflüge gegeben hat. Das ist jetzt wieder etwas bösartig. Aber man merkt dann solche Zusammenhänge an der Stelle. Und dann muss ich eben selber mir überlegen, mache ich diesen Flug oder mache ich diesen Flug nicht. Ja, ich kann natürlich auch darauf warten, dass mir jemand von außen so viel Steuern draufpackt, dass es nicht mehr geht oder dergleichen. Aber das von außen zu verordnen, ist immer eine schwierige Geschichte. Es ist ein technokratischer Eingriff, der im Grunde genommen gegen meine Souveränität und Mündigkeit steht. Und eigentlich sollte ich von mir selber erwarten, dass ich für mich selber Formen von Nachhaltigkeit wirklich erüben und lernen kann.
Ich möchte nochmal auf die Deutungsvielfalt zurückkommen. Warum sind denn nicht unterschiedliche Begriffe entstanden, die die Nachhaltigkeit im jeweiligen Kontext bezeichnen?
Das berührt vielleicht das Problem, was wir im letzten Podcast auch schon angesprochen haben, was auch mit der Aufgabe von Wissenschaft zusammenhängt. Wir hatten da gesehen, dass wir ein Konzept von Natur haben, was sehr leicht in eine Ganzheitlichkeit und dergleichen geht und dann aber auch leise Züge von Schwammigkeit gerne erhält. Und hier ist es offen gestanden aus meiner Sicht dasselbe. Wir haben einen ähnlichen Komplex und wir kleben einfach das Etikett nachhaltig auf ganz unterschiedliche Dinge, ohne wirklich genau zu unterscheiden, was wir damit meinen. Und einfache Beispiele machen ja klar, wie problematisch das ist. Also wenn ich ein sehr gutes Konzert mache, wenn ich mir als Hochschule Mühe gebe, im Studium Generale einen guten Tempest zum Beispiel hier zu inszenieren oder zur Darstellung zu bringen, dann bedeutet das eine gewisse Verausgabung von professionellen Mitteln, von gekonnter Kreativität. Man muss Geld aufwenden für die Technik. Man verbraucht eigentlich radikal Ressourcen. Also wahnsinnig viel Kreativität, ein hoher Personalaufwand, viele Kosten im Technischen. Ja, das ist als ökonomische Nachhaltigkeit ist es ausgesprochen schwierig. Und trotzdem sagen wir, wir machen das, weil damit etwas passiert, was auf der Bildungsseite etwas ist, was sehr nachhaltig ist an der Stelle. Und das sind eben einfach Dinge, die wir lernen müssen, dann auch zu unterscheiden und wieder abzuwägen. Welche Form von Nachhaltigkeit ist die, die wir benötigen oder mindestens meinen zu benötigen? Wir haben es da manchmal leichter, wenn man jetzt bei den in einem schlichten Sinne nach den Stoffen der Natur fragt. Da kann man den Wald so forsten, dass immer wieder Holz nachwächst und nachschlagbar ist. Nachschlagbar jetzt im Sinne von schlagen, nicht von in einem Buch nachschlagen. Da gucken wir aber dann im Wesentlichen, im Sinne des letzten Podcasts, auf die Natura Naturata. Also habe ich genügend Brennholz oder Bauholz zur Verfügung? Wir gucken schon nicht so genau auf die Wachstumsseite. Der Förster müsste da schon und wird da ja auch schon mehr hingucken. nicht nur in Fragen der Schädlingsbekämpfung, sondern auch in der Bodenanreicherung und dergleichen. So, und das ist jetzt diese Frage dann nach dem Werden der Natur, die führt schon wieder in einen anderen Begriff von Nachhaltigkeit, als wenn wir nur danach gucken, was bleibt übrig an Bauholz. Und eine ähnliche Figur jetzt wieder in der inneren Differenzierung, auch im Bereich der Bildung. Es gibt ja seit Jahren einen gewissen Trend, dass wir denken, wir müssten möglichst früh in den Schulen, am besten noch in den Kitas, dafür sorgen, dass wir digitale Kompetenzen vermitteln. Aber man kann sich auch einfach mal fragen, ob das nicht ein ähnlicher Fall ist, wie wenn wir in den Wald gehen und einfach zu viel Holz schlagen. Also, dass man damit etwas macht, was zwar vordergründig ein gewisser Erfolg ist, für die nächsten 2 Jahre habe ich viel mehr Brenn- und Bauholz, aber dann ist der Wald auch weg. Und jetzt einfach nur zu denken, und da gibt es ja genügend Studien auch zu, das ist ja jetzt nicht irgendwie erfundenes Zeug des Philosophen, zu sagen, wenn ich zu früh auf intellektuelle Fähigkeiten zugreife und die gleichsam pushe, dann ist es genauso, wie wenn ich zu viel Brennholz schlage. Dann ist es für später und nachher eingeschränkt und verbraucht. Und für die Fragen von Reifung, von Souveränität, Mündigkeit, Bildung, inneres Wachstum des Menschen ist auch sehr viel verloren, wenn man zu früh an der Stelle intellektualisiert. Also so ist dieser Begriff von Nachhaltigkeit einer, der eigentlich ein sehr schönes Instrumentarium ist, mit dem man ganz viel machen kann, aber was man auch wieder sehr genau und differenziert einfach angucken muss. Also eine nachhaltige Gesellschaft, das ist eine Aufgabe, eine Frage, aber mit Nachhaltigkeit haben wir noch keine Antwort formuliert. Sondern jetzt müssen wir das angucken. Wie richten wir unser Leben mit der Natur ein? Wie wollen wir Bildung gestalten? Was brauchen wir an Digitalisierung? Ja, wenn das klar wäre, dass wir auch hier ein ernsthaftes Durchdenken, Schärfen und dann genau verantwortetes, vorsichtiges Umsetzen dieser Fragestellung, wenn wir das in den Blick nehmen müssten und nicht einfach nur eine abstrakte Schablone Nachhaltigkeit, dann wäre, glaube ich, eine ganze Menge gewonnen.
Und wenn wir jetzt den Begriff Nachhaltigkeit übersetzen oder umschreiben mit sich auf längere Zeit stark auswirken, wäre das eine passende Umschreibung und hilft uns die weiter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die führt jetzt erneut sofort auf ein Problem. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist als gleichsam neutrale Definition ja richtig. Aber wenn wir den Begriff verwenden in der gegenwärtigen Diskussion, meinen wir ihn nicht neutral, sondern wir denken Nachhaltigkeit als einen positiven Wert. Und sich auf lange Zeit stark auswirkend ist kein positiver Wert, sondern einfach nur etwas. Also ich kann auch als Politiker eine Strategie in einem Wahlkampf verfechten und versuchen, ein paar Fake News und Lügen zu streuen, die sich dann auf längere Zeit stark auswirkend so verhalten, dass ich noch eine weitere Amtsperiode als Präsident bekomme. Das wäre ein total nachhaltiger Einsatz von gewissen politischen Formen des Ausdrucks. Da müssten wir dann sagen, so jemand ist ein hervorragender Politiker, weil er nachhaltig ist. Das ist aber jetzt offensichtlich klar, dass wir das so nicht meinen. Das heißt, sich auf längere Zeit stark auswirkend, müssten wir jetzt mit etwas versehen, nämlich einem Maßstab oder einem Wert, den wir positiv setzen und meinen. Sonst bleibt dieser Begriff der Nachhaltigkeit zu leer und kann eben auch umgekehrt werden. Also einfach so Nachhaltigkeit zu sagen, das ist überhaupt keine einsichtige Angelegenheit. Und das lehrt diese kleine Überlegung schon. Und deswegen ist da auch immer Vorsicht geboten, wenn jemand einfach nur so sagt, ja, das ist ja nachhaltig.
Und es führt uns wieder zurück auf die Frage, welche Verantwortung haben wir?
In der Tat, Also wenn wir die Geschichte der Nachhaltigkeit oder des Nachhaltigkeitsprinzips als eines ethischen Prinzips formulieren wollen oder ihr nachgehen wollen, dann kann man sicher als eine Station Hans Jonas Prinzip Verantwortung nennen, der mit diesem Verantwortungsprinzip ja versucht hat zu denken, wir haben als diese Generation eine Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Wir müssen das Leben auf der Erde so hinterlassen, dass auch die kommende Generation mindestens so gut existieren kann wie wir. Das war der Grundzug. Man vergisst es inzwischen gerne, dass das Hans Jonas in den 70er Jahren schon war und findet sich furchtbar modern, wenn man sowas denkt. Aber bei ihm ist es ja schon gewesen. Und jetzt müssen wir wie in der Verschärfung des Problems noch dazu denken, dass wir nicht einfach nur die Erde wieder so hinterlassen, dass es weitergeht, sondern weil wir diese Probleme ja haben, die wir haben, sehen wir, dass die lebendige Seite der Erde selber eingeschränkt ist. Man kann ja wirklich sagen, ganz ohne Metapher, die Erde ist ziemlich krank und schwach. Und unsere Aufgabe, auch die Aufgabe und gerade die Aufgabe der Wissenschaft an der Stelle ist jetzt, diese Krankheit und Schwäche zu pflegen und zu heilen, wenn hier noch künftig Menschen leben wollen. Das heißt, wir müssen Nachhaltigkeit nicht einfach nur in einem bewahrenden Sinne denken, also bloß nicht so viel Holz schlagen und dann wächst das von alleine schon wieder nach, sondern eher denken wie bei einem Schwerkranken. Ja? Also wenn ich den einfach rumliegen lasse und nicht helfe und keinen Arzt hole, dann wird er auch nicht von alleine so gesund, sondern schlauerweise hole ich einen Arzt und ich helfe dem aktiv, damit er gesunden kann. Und so würde ich das jetzt auch an der Stelle sehen. Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit haben wir diese Verantwortung des Heilenden. Und sie bezieht sich eben nicht nur einfach auf die Naturfrage, sondern auch auf unsere Fähigkeitsfrage und damit auf die Bildungsfrage. Es gibt ein berühmtes Wort von Friedrich Nietzsche, die Wüste wächst. Und damit hat er im 19. Jahrhundert schon beide Aspekte beschrieben. Die Wüste wächst, das verstehen wir als organisches Bild, also die zerstörte Erde, immer mehr Wüste. Und er meinte das auch in dem Sinne, den wir auch als Begriff kennen, geistige Wüste. Ja, man hinterlässt eine geistige Ödnis gleichsam. Und das zusammenzusehen, das ist auch eine Aufgabe von Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Das heißt, wenn wir die geistige Wüste nicht so mindern, dass wir verstehen, dass wir etwas zu handeln haben, wie ein Arzt an einem Kranken auf der Seite der Naturwüste, dann haben wir eben, glaube ich, etwas nicht verstanden.
Damit leiten Sie bereits über zu unserem nächsten Zeitfragendialog, denn dann werden wir Sie zum Thema Transformation sprechen. Vielen Dank.